Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe.
Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Wir haben uns ein neues Format überlegt. Wir wollen über News und Veröffentlichungen und Dinge, die so im letzten Monat passiert sind, einmal hier gemeinsam diskutieren.
Und natürlich sind wir auch gespannt, was ihr zu diesen Dingen denkt. Schreibt uns gerne eine Nachricht mit euren Meinungen dazu, entweder per E-Mail an info@beziehungs-investoren.de oder einfach via Instagram. Da sind wir erreichbar. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, Mike, welche News du so rausgesucht hast. Wir haben ja den ganzen Monat so ein bisschen gesammelt und jetzt gucken wir mal, was es in der Gleichberechtigungs- und Finanzen-für-Paare-Welt so gibt.
Ja, die erste News, die hast du rausgefunden und hast sie direkt in unser Board eingetragen.
Genau, da ist die Headline: Teures Tabu, Menstruation belastet junge Frauen. Und das hat mich sofort getriggert, weil ich so dachte, oh ja, das ist echt, wenn ich das mal zusammenrechne, was ich in meinem Leben schon für Tampons und Co. ausgegeben habe. Ja, stimmt. Und auf jeden Fall fand ich den Artikel total spannend, weil da eben, das war ein Interview und da ging es tatsächlich darum, okay, warum ist denn die Periode überhaupt so ein Tabuthema? Man redet nicht drüber. Und da habe ich bei ganz vielen Momenten, glaube ich, sogar zu dir gesagt, während dem Lesen, oh Mike, genau so fühle ich mich auch, dass wenn man irgendwie seine Tage hat, dass man immer so versucht, heimlich auf Toilette zu gehen, dass es bloß niemand mitkriegt, dass man da einen Tampon mitnimmt und so. Und ja, dann steht da eben in dem Artikel drin, dass neben diesem Tabu eben auch die finanzielle Belastung für viele da ist.
Genau, und da ist es zum Beispiel so, dass von allen menstruierenden Mädchen und Frauen zwischen 16 und 24 Jahren 32% das als finanzielle Belastung empfinden. Und das muss man sich mal vor Augen führen, ne? Das ist ein Drittel der Befragten und das ist einfach schon sehr, sehr viel. Und wenn man das jetzt auf alle Frauen hochzieht, dann sind es immer noch 23%, also fast ein Viertel.
Genau, also man merkt schon, wenn die Frauen noch jünger sind, empfinden sie es als noch mehr eine finanzielle Belastung als später. Das könnte tatsächlich auch mit diesem Tabu zusammenhängen, gell? Dass man jung ist und dann sagt, ja, okay, ich spreche das jetzt zum Beispiel nicht mal meinen Eltern an, sondern kaufe mir das von meinem Taschengeld, obwohl ich eigentlich nicht so viel Geld habe vielleicht. Und ja, wenn man älter wird, ist es vielleicht nicht mehr so ein großer Impact. Aber ja, es ist eine finanzielle Belastung, auch wenn es nicht viele Kosten jeden Monat sind. Aber es sind trotzdem jeden Monat 5 bis 15 Euro, die die Männer halt nicht haben, gell? Mhm. Ja, und in dem Interview ging es eben auch darum, dass jetzt diese Initiative sich überlegt, an verschiedenen Universitäten kostenlose Produkte zur Verfügung zu stellen. Und deren Ziel ist eben, das in ganz Deutschland zu tun. Dass, egal wo man unterwegs ist, man da kostenlos an die Sachen rankommt. Und das fand ich einfach ganz interessant, dass es da einen extra Verein quasi für gibt, beziehungsweise so eine Initiative.
Wie stehst du denn zu dem Thema?
Dass es die Sachen kostenlos geben soll? Ja, also ich finde eigentlich schon. Ich finde, das könnte es schon kostenlos geben. Vor allem tatsächlich für junge Frauen. Also ja, ich meine, es ist einfach unfair, gell? Männer müssen das nicht kaufen, das Zeug. Es war ja schon mal gut, dass letztes Jahr die Mehrwertsteuer endlich gesenkt wurde dafür. Also es ist jetzt nicht mehr 19%, sondern 7%.
Genau, es ist kein Luxusprodukt mehr, ne?
Genau, es ist kein Luxusding mehr, sondern ja, man muss es halt haben. Das Problem am kostenlos machen ist natürlich, was machst du kostenlos, gell? Weil es gibt ja verschiedenste Dinge, die man nutzen kann. Man kann irgendwie einfach Binden, Tampons benutzen oder irgendwie andere Dinge.
Ja, zum Beispiel Unterwäsche und so weiter.
Genau, und das kostet natürlich alles unterschiedlich viel. Also da ist natürlich die Frage, was macht man kostenlos? Ist es irgendwie eine Grundversorgung? Ist es und was ist dann Grundversorgung? Gell? Also da kann man sicherlich drüber streiten, da habe ich jetzt auch keine Lösung parat. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass es diese Initiative zum Thema macht und sagt, hier, es soll irgendwie eine Möglichkeit geben, dass da ja Frauen eben sich nicht finanziell belastet fühlen. Und ich meine, die Periode zu haben ist eh schon scheiße. Jeden Monat diese Schmerzen und dieses ätzende Gefühl und dann auch noch dafür zahlen.
Ja, und es kann einfach noch nicht drüber geredet werden. Wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, ist es eigentlich so ein Tabuthema. Auch schon in der Schule, also es wird ja auch nicht, also in meiner Schulzeit wurde es nicht ausführlich behandelt. Ihr könnt gerne mal sagen, wie es heutzutage ist. Aber allein wenn solche Artikel das enttabuisiert, sodass tatsächlich mal darüber gesprochen wird und allein dadurch schon Gleichberechtigung entstehen kann, dann ist das natürlich schon viel wert.
Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, ach, sowas kaufen doch die Eltern und so. Das mag vielleicht bei vielen so sein, war, glaube ich, bei mir auch so damals. Aber ganz ehrlich, das ist nicht normal, glaube ich. Und es gibt einfach viele Mädchen, die, glaube ich, da nicht so drüber sprechen möchten. Oder wo auch es für die Eltern tatsächlich ein Problem ist, gell? Jeden Monat irgendwie noch zusätzlich da was zu bezahlen oder auch vor allem auch zu sagen, okay, wir kaufen vielleicht auch teurere Dinge, gell? Also so Periodenunterwäsche zum Beispiel ist ja echt nicht günstig. Und wenn man sagen möchte, okay, ich möchte sowas aber benutzen, geht vielleicht gar nicht einfach so.
Ja, also da sind einige Fragen, aber die Initiative an sich finden wir sehr gut und sollte auf jeden Fall weitergedacht werden, weil es einfach ein riesengroßes Thema und es kann einfach nicht sein, dass es Mädchen und Frauen gibt, die aus finanziellen Gründen sich diese Hygieneprodukte nicht leisten können und dadurch noch mehr in die Scham und in das Versteck gedrängt werden.
Ja, wir verlinken den Artikel auf jeden Fall mal in den Shownotes, das könnt ihr mal lesen und uns, wie gesagt, gerne eure Meinung schicken, was ihr denn denkt. Was sollte denn kostenlos sein? Sollte überhaupt was kostenlos sein? Und ja, wie ist das vielleicht auch für euch? Seid ihr Teil dieser 32%? Dann erzählt's uns mal. Und vielleicht auch, wie ihr das für euch gelöst habt, wenn ihr sagt, es gab irgendwie eine Phase, wo das echt eine finanzielle Belastung war. Das würde uns total interessieren.
Kommen wir zu einem Artikel, der in dieser Woche im Stern erschien und sich über ja die Beziehung von Laura Marie Geißler, einer Rennfahrerin, und Jimmy Blue Ochsenknecht auslässt.
Ja, das Ganze sind wir über LinkedIn drauf gestoßen, weil dort Laura Marie Geißler selbst einen Post gemacht hat und sich beschwert hat quasi, was das für ein schrecklicher Artikel war. Und darüber haben wir es überhaupt erstmal gelesen und waren ebenso schockiert, dass es in diesem Artikel einfach nur um ihre Optik ging und um ihre Beziehung und darum, wo Jimmy Blue auf dem Foto wohl hinguckt.
Also ich finde tatsächlich, beide sind unfassbar pervers, muss man eigentlich schon sagen, dargestellt. Also er wird als sabberndes Sexmonster eigentlich in dem Artikel porträtiert und sie mehr oder minder als Boxenluder. Und das ist unfassbar. Also ich bin vom Glauben abgefallen, dass sowas noch in der Zeitung stehen kann.
Vor allem in der Zeitung, im Stern, ja, das irgendwie ein seriöses Magazin sein möchte. Ich möchte es auch gar nicht vorlesen oder erwähnen, was da geschrieben wurde tatsächlich. Was ich viel eher erwähnen möchte, ist irgendwie auch, was sie dazu gesagt hat, gell?
Ja, und das alles wird irgendwie dargestellt mit einem Bild, wo die beiden zu sehen sind und sie schauen sich eigentlich verträumt und lächelnd in die Augen und man sieht, dass die beiden total happy sind und sie stehen eben dem Rennwagen von ihr und daraus wird dann gemacht, wohin denn Jimmy Blue überall gucken würde. Die Auswahl wäre ja sehr groß und das alles sehr, sehr sexistisch. Und bei ihr geht es dann auch weiter darum, was sie denn jetzt anhat, beziehungsweise was sie nicht anhat und was das denn zu bedeuten hat.
Dabei ist sie komplett normal angezogen. Also es ist nicht so, als steht sie da halbnackt. Ja? Sie ist komplett angezogen. Und
sie hat eine Jogginghose und einen Top an. Hallo?
Ja. ja, also es ist einfach total unangebracht. Und ich glaube, das Ganze ist auch noch am Valentinstag erschienen irgendwie, gell? So total bescheuert. Ich wusste tatsächlich bis dahin nicht mal, dass die beiden zusammen sind. Ist mir auch ehrlich gesagt total egal, ja, mit wem Jimmy Blue zusammen ist oder mit wem sie zusammen ist. Aber ja, also das finde ich echt krass. Sie ist schon in so einer Männerdomäne unterwegs, ist da Pionierin in dem, was sie tut. Und wird dann so dargestellt irgendwie, wo ich mir so denke, kann man nicht mal darüber sprechen, wie sie in dieser Männerdomäne klarkommt, wie sie das, was sie da revolutioniert und so, ne?
Ja, ihr Statement ist ja auch ganz klar, ich fahre Autorennen gegen Sexismus und sie wird einfach hier krasses Opfer von Sexismus. Und das muss man auch noch sagen, der Artikel wurde von einer Frau geschrieben und das ist ja auch das, was dann Diana Eder, ihre Mentorin, sehr klar auf den Punkt bringt und auch das sehr kritisiert. Also sie schreibt hier zum Beispiel, Sexismus ist eben auch, was Frauen über Frauen denken und schreiben. Und internalisierte Misogynie muss erkannt und aufgearbeitet werden. Denn sie repliziert weiterhin Narrative der Frau, wie diese zu sein oder nicht zu sein hat. Und das ist eigentlich das, was in diesem Artikel so richtig krass rüberkommt. So, und sie wirft eine Frage auf und das ist eigentlich die Frage, über die wir immer mal wieder oder immer wieder reden müssen. Was, wenn Frauen gar nicht das Problem sind, sondern wie wir, die Gesellschaft, Kultur, Religion, Politik und so weiter und so fort über Frauen denken? Das ist internalisierter Sexismus, weil ob sie jetzt einen BH anhat oder nicht, das ist doch völlig scheißegal. Männer laufen auch nicht mit einem BH rum und Männer haben auch Nippel und die männlichen Nippel sieht man auch durch T-Shirts durch.
Falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, das solltet ihr mal lesen, weil nicht, weil wir diesen Artikel pushen wollen, sondern eher alles, was da drum herum ist. Und am besten kommentieren, dass ihr das auch scheiße findet, damit da einfach Unterstützung da ist. Und wir da einfach als Gesellschaft sagen, dass es nicht okay ist, dass wir solche Artikel nicht haben wollen und dass damit Schluss sein muss.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also sie schreibt jetzt hier auch, dass irgendwie über 1 Million Interaktionen stattgefunden haben nach 24 Stunden, oder? 100.000? Nee, 100.000 Aktionen, Interaktionen stattgefunden haben nach nicht mal 24 Stunden. Und es hat auch den Stern dazu bewegt, den Artikel abzumildern, nicht ihn rauszunehmen. Also er ist, selbst wenn man ihn jetzt noch liest, sehr, sehr grenzwertig. Aber es sind so ein paar Dinge wie über Kleidungsstücke jetzt tatsächlich rausgewandert. Also es hat den Aufschrei, hat es zumindest schon mal damit zugebracht, dass der schlimmste Sexismus irgendwie aus dem Artikel rausgekommen ist. Und vielleicht, wenn man das Ganze weiter treibt, dann verschwindet dieser Artikel auch einfach vom Stern. Ich finde es absolut niveaulos. Und ich habe immer gedacht, die Yellow Press und die Bild kämpfen darum, um den Titel der niveaulosesten Magazin oder Zeitung. Mit dem Artikel hat sich der Stern in meinen Augen ganz weit nach oben eingereiht.
Ja, ich glaube, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und wir verlinken in den Shownotes nicht den Artikel, sondern das LinkedIn-Profil mit den Posts von Laura Marie Geißler.
Kommen wir zu einer Studie der Fachhochschule Kiel und der Technischen Universität Braunschweig mit dem Kürzel WAPRO und dem Untertitel You Don't Need to Be Superheroes, Einblick in die vielfältigen Lebenslagen von Vätern. Und das ist eine sehr interessante Sache. Sie haben qualitative Interviews durchgeführt und haben dazu noch einen Online-Survey gehabt und haben dazu mal in die Gedanken- und Gefühlswelt der Väter hierzulande reingeschaut mit, wie ich finde, eigentlich ganz interessanten Erkenntnissen. Und da fängt es schon mal an, wo finden denn Väter überhaupt Vorbilder für ihre Rolle?
Ja, da war es tatsächlich so, dass über die Hälfte eingegeben haben, dass sie Vorbilder im Familien, bei den eigenen Eltern, also Familienkreis und bei den eigenen Eltern finden und noch ein bisschen mehr im sozialen Umfeld, im Freundeskreis. Tatsächlich haben nur 17,5% der Männer angegeben, dass sie Vorbilder für ihre Vaterrolle in Internet, Social Media finden. Also Mike,
brauchen wir wohl noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit. Ein
bisschen mehr Aufmerksamkeit auf deiner Vaterrolle.
Ja, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf meiner Vaterrolle. Ich finde, dass also dieses Ergebnis, das zeigt jetzt auch sehr schön, warum es teilweise sehr langsam vorangeht. Ne? Also wenn ich natürlich von meinen eigenen Eltern, meiner eigenen Familie lerne, dann lerne ich ja das, was in der Generation vorher als angemessenes Rollenbild gelebt wurde. Und das vermischt sich dann ein bisschen mit den neuen Gedanken aus dem Freundeskreis und dann kommt so eine bisschen progressive Entwicklung bei raus, oder?
Ja, genau, weil man dann irgendwie sagt, ich möchte es vielleicht ein bisschen anders machen. Aber in der Regel jetzt nicht komplett anders, gell? So, was dann auch total spannend war in dieser Umfrage oder in dieser Befragung, Studie, die Frage danach, was ist denn ein guter Vater? Was bedeutet es denn, ein guter Vater zu sein? Und da sagten die meisten, dass es darum geht, dem Kind Zuneigung zu zeigen. 59,5% sagen, das ist, was ein guter Vater tut.
Ja, und das total Spannende jetzt ist nicht diese 60% der Zuneigung zeigen, natürlich, das ist auch total relevant, aber nur 12% sagen, finanzielle Sicherheit bieten.
Tja, und da frage ich mich jetzt, warum gehen die Väter denn eigentlich alle arbeiten, um die Kohle heimzubringen und schieben das auch immer vor, so nach dem Motto, ich muss mich hier um die Finanzen der Familie kümmern, also...
Genau, es wirft einfach die Frage auf, ob das Ganze dann nicht eher als eine Last und als ein Druck wahrgenommen wird, die finanzielle Sicherheit zu bieten, also als der Ernährer dazustehen und eigentlich doch die Rolle viel lieber darin gesehen würde, sich um das Kind, um den Nachwuchs zu kümmern, eine Bindung aufzubauen, Beziehungen aufzubauen und da den Anteil mit entsprechend zu übernehmen.
Ja, beziehungsweise, dass die Erkenntnis auch schon da ist, gell? Dass das Kind nicht am Ende sagen wird, mein Vater war ein toller Vater, weil er hat die Kohle heimgebracht, sondern dass Kinder eben wahrscheinlich sagen werden, mein Papa war ein super Papa, weil er für mich da war. Weil er Zeit für mich hatte, weil er mir gesagt hat, dass er mich lieb hat. Solche Dinge. Ja, und dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, was man hat, ja, vom Geld her, sondern das Wie.
Ja, das Wie. Genau. Und jetzt kommen wir auch dann quasi direkt, wenn wir jetzt sagen, okay, finanziell ist gar nicht so wichtig, um die Vaterrolle auszufüllen, sondern es ist das Zuhause sein und mit dem Kind sich zu beschäftigen. Dann ist jetzt natürlich direkt die Frage, naja, wie ist es denn mit der Verteilung von Haus- und Familienarbeit? Und hier wurden auch jetzt explizit nur die Väter gefragt, nicht die dazugehörigen Lieblingsmenschen, die das vielleicht nochmal in Relation setzen können. Aber wir werden dazu später noch was sagen. Auf jeden Fall, fast die Hälfte der Väter sind der Meinung, dass sie gleich viel tun.
Passt in der nicht, Haus- und Familienarbeit.
Genau, passt nicht so zu den Statistiken, die wir bisher kennen. Also wir Gender Care Gap ist bei 50% ungefähr. Und aber 42% sagen auch, naja, mein Lieblingsmensch macht deutlich mehr als ich. Und nur 10%, also nur jeder 10. Vater behauptet von sich selbst mehr zu tun als der Lieblingsmensch. Das, ja, was sagst du dazu, Marielle?
Ja, also, was soll ich dazu sagen? Also ich meine, die Väter, wäre ja schlimm, wenn sie sagen würden, ich mache mehr, wenn das jetzt alle sagen würden und es gar nicht tun. Also dann wäre es ja voll frustrierend, wenn die Überschätzung so riesig wäre. Von daher finde ich es schon ganz okay so von den Zahlen, wenn es denn tatsächlich so ist.
Ja, also ich würde da tatsächlich ein Fragezeichen dran machen. Also ich glaube nicht, dass das so ist, sondern ich glaube, wenn man jetzt den Lieblingsmenschen dagegen stellen würde und fragen würde, okay, wie sieht's denn aus, wie ist denn die Verteilung, dass wir da eine ganz andere Verteilung sehen würden. Weil wir haben ja das Phänomen des Mental Loads, also das heißt dieser unsichtbaren Gedankenwust quasi, der immer mehr wird, an Dinge, die zu denken sind. Und wenn das natürlich unsichtbar ist und das überhaupt nicht wahrgenommen wird, sondern erstmal nur das als Arbeit betitelt wird, was ich selbst als Arbeit wahrnehme, dann ist es natürlich recht einfach zu sagen, okay, ich mache davon die Hälfte. Und das ganz Unsichtbare, was quasi in dem Kopf des Lieblingsmenschen drin ist, wenn das weiterhin unerkannt bleibt, na, dann fehlt das, ne? Und dann würde dadurch diese Diskrepanz zwischen Lieblingsmensch und jetzt Vater zustande kommen. Wer macht denn wie viel?
Ja, wobei, wenn jetzt wir die Statistiken der Mütter hätten, gell? Und das dagegen stellen würden, dann wäre ja immer noch die Frage, das ist ja auch nur deren Wahrnehmung. Also, man müsste das ja dann schon tatsächlich mal genau nachzählen, wer denn nun wie viel macht. Aber, ja, also wenn es so wäre, wäre das eigentlich nicht schlecht, wenn so viele Väter so viel machen würden. So, aber jetzt kommen wir mal zu ein paar Fakten, gell? Zur Elternzeit.
Ja, Elternzeit. Und da ist die Frage, wieso hat denn der andere Elternteil länger Elternzeit genommen als man selbst, also als der Vater? Und
also werden quasi nur diejenigen befragt, wo die Frauen auch tatsächlich länger in Elternzeit waren? Weil, also, ja, oder ja. Ist das einfach so bei allen, die befragt wurden?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber also, okay. Ne, andere Elternteil war länger in Elternzeit, das ist die Grundvoraussetzung. Ob das jetzt bei allen der Fall war, das weiß ich jetzt nicht. Aber bei denen es der Fall war, haben nur, und das ist jetzt tatsächlich die wirklich schockierende Sache, 1,4% der Männer gesagt, weil ich das so wollte.
Genau, dann sagen 58,5%, wir beide wollten das so. Also, ich meine, das finde ich jetzt erstmal schön, dass da offensichtlich die Leute miteinander sprechen. Aber, ja.
Da fehlt dann auch wieder, also
da bei fehlen dann halt auch noch 41%,
wollten,
gell?
Ja, und wir beide wollten das so, da fehlen dann für mich dann schon wieder so ein bisschen die Begründung, ne? Woran liegt das denn? Also, wieso hat sich das Paar dafür entschieden, dass ein Elternteil mehr in Elternzeit geht als sie selbst? Und da könnte dann zum Beispiel der zweite Punkt auch nochmal eine Rolle gespielt haben, und zwar 47% sagen, naja, wegen der finanziellen Lage war der andere Elternteil eben mit dabei.
Deshalb war der andere Elternteil länger in Elternzeit. Genau. Was ich aber am schlimmsten finde eigentlich, ist die Zahl, die andere erziehungsberechtigte Person wollte es so. Das sagen nämlich 22,4%. Das heißt, 22% der Väter, die hier gefragt wurden, sagen, dass sie das eigentlich vielleicht anders gemacht hätten. Ja? Aber dass die Mutter, in den meisten Fällen vermutlich, gesagt hat, nee, ich will aber länger bleiben und du kannst hier nicht sein, weil du musst ja die Kohle heimbringen oder du musst ja was auch immer tun. Und das finde ich richtig schlimm. 22%, das ist viel zu viel, weil es ist eben das Kind von beiden. Das müssen beide zusammen entscheiden, in meiner Wahrnehmung. Und
genau, eigentlich müssten die letzten beiden Sachen, die erziehungsberechtigte Person wollte es so und ich wollte es so, die hätten beide bei Ja auf 0% sein müssen, um dann quasi zu sagen, wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, weil so ist es.
Dann werden wir bei Gleichberechtigung.
Dann werden wir bei Gleichberechtigung, weil so ist es quasi eine einseitige Entscheidung. Eine Person legt fest, so ist es und die andere Person hat mitzuziehen. Und das ist natürlich ein trauriges Bild.
Ja, also das finde ich echt richtig traurig. Hast du noch mehr spannende Zahlen aus dieser Studie?
Ja, und zwar habe ich noch eine, die ich gerne zeigen würde.
Also grundsätzlich sind da sehr, sehr viele spannende Dinge drin. Ich glaube, da wird es ganz viele spannende Instagram-Posts in den nächsten Wochen und Monaten geben, die wir da rausziehen können. Vielleicht machen wir auch noch mal eine separate Folge zu diesem ganzen Report. Könnt ihr uns ja auch gerne schreiben, wenn ihr das haben möchtet. Aber jetzt hat Mike seine letzte Sache gefunden, die er noch teilen möchte, die ihm besonders angesprungen hat, als er diesen Bericht durchgegangen ist.
Genau, und zwar geht es jetzt darum, wie viel, mit welchen Sachen sie sich denn tatsächlich zu Hause beschäftigen, wenn sie zu Hause sind und für die Kinder und den Haushalt da sind und was sie eigentlich gar nicht so sehr mögen. Und da ist es so, dass fast 50% sagen, die häufigste Aufgabe, der sie nachgehen, ist mit dem Kind zu spielen. Und das ist auch gleich das, was sie am meisten mögen. Und also über ein Drittel der Väter hat angesagt, spielen ist ihre Lieblingsaufgabe. So, und aber jetzt das Interessante ist, aktive Erziehungsmaßnahmen, also tatsächlich jetzt in Konflikte zu gehen, Streitigkeiten zwischen Geschwistern zu lösen, Grenzen zu besprechen und so weiter und so fort, ja, das gehört zu den Aufgaben, die sie A, am wenigsten machen, also das machen nur noch unter 30% der Väter, und dann auch noch am wenigsten mögen. Also auch ein Drittel der Väter haben angegeben, diese Aufgabe mögen sie am allerwenigsten. Und da ist dann ja schon wieder eine Ungleichverteilung. Also das heißt, zu Hause ist dann der Lieblingsmensch eher dafür verantwortlich, die Konflikte auszutragen und die Erziehungsmaßnahmen durchzuführen, während der andere Elternteil dann für, oder der Vater dann für das Spielen zuständig ist. Und das ist ja durchaus auch ein Bild, was in Social Media immer wieder kritisiert wird.
Der Fun Dad.
Genau, der Fun Dad fürs Wochenende, der jetzt mit den Kindern die coolen Aktionen macht und die Mutter, die eigentlich die ganze andere Arbeit leistet, immer irgendwie so als Arschloch dasteht, weil sie sich halt in den Konflikten und in dem Alltag und im Anziehen und Baden gehen und so weiter und so fort dann doch immer wieder Gehör und Verständnis verschaffen muss. Und das natürlich eine ganz andere Umgehensart ist, als wenn ich jetzt ständig Fußball spielen gehe, auf dem Tablet rumdaddel, Karten spiele oder in den Freizeitpark fahre.
Da muss ich mich direkt wiederfinden in dieser Studie, weil ich würde nämlich zum Beispiel sagen, spielen mag ich nicht so sehr. Und ich bin froh, dass du so gerne spielst. ja. Okay, wir verlinken die Studie, beziehungsweise die Ergebnisse. Da sind noch einige spannende Dinge drin. Könnt ihr gerne mal reingucken und ein bisschen durchscrollen.
Genau, ich finde das sehr, sehr interessant. Ich finde, das bestätigt das, was wir im Grunde machen, nämlich dafür werben, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen. Es geht sehr, sehr stark heraus, dass Väter sich das wünschen, dass sie das gerne hätten, dass sie sich mehr zu Hause einbringen wollen.
Und dass ihnen aber tatsächlich die Vorbilder fehlen und sie gar nicht so genau wissen, was es denn bedeutet, genau, ein Elternteil zu sein, gell?
Genau, und dass diese finanzielle Verantwortung auch gar nicht ist, was, wo sie jetzt sagen, das muss ich haben und das ist gut für mein Kind und ist gut für meine Vaterrolle, sondern das, wo sie auch, also wenn man sich das jetzt hier anguckt, eher sagen würden, da bin ich völlig fein mit, wenn wir uns das aufteilen und auf beide Schultern verteilen.
Ja, finde ich gut.
So, dann haben wir noch etwas zum Gender Pay Gap entdeckt. Da gab es nämlich neue Zahlen für 2022. Und Marielle, du hast den Artikel entdeckt. Worum geht es denn grundsätzlich?
Ja, da ging es tatsächlich um einen Vergleich im europäischen Ausland, beziehungsweise ja, alle europäischen Länder wurden verglichen, wie es denn jeweils mit dem Gender Pay Gap so aussieht. Und das fand ich krass deprimierend, dass Deutschland da ja, an vierter Stelle liegt und nur in Lettland, Estland und in Österreich der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen noch größer ist. Aber dass ansonsten er bei uns leider, ja, an der vierten Position ist und auch über dem europäischen Durchschnitt. Und
ja, und zwar um ganze 5 Prozentpunkte. Also der europäische Durchschnitt liegt bei 13% Gender Pay Gap und hier in Deutschland lag er jetzt bei 2022 bei 18%.
Genau. Und das finde ich echt richtig deprimierend, weil ich so gefühlt wurde in den letzten Jahren das Thema so gepusht, gell? Es war überall Thema, es wurde immer gesagt, das muss sich ändern, wir wollen das ändern. Und es ändert sich aber nichts.
Naja, das Problem ist, dass es einfach sehr viele strukturelle Faktoren gibt, die hier reinwirken. Also wir haben gläserne Decken, wir haben Stereotype über Rollenbilder, über die wir ja auch hier täglich sprechen, auf Instagram, in unseren Blogartikeln und hier im Podcast. Wir haben eine mangelnde Lohntransparenz. In vielen Arbeitsverträgen steht einfach immer noch drin, dass man nicht über das Gehalt sprechen darf. Ich glaube, in Schweden ist es so, dass man das einsehen darf, ne, wie viel jede andere Person verdient und die dann aber quasi eine Benachrichtigung bekommt, wer das eingesehen hat. Ist das Schweden?
Ja, genau, das ist so. Da kann man das reinschauen.
Also das ist so dieser Versuch, die Lohnunterschiede rational zu erklären. Und das mündet dann darin, dass es einen bereinigten und einen unbereinigten Gender Pay Gap gibt. Und bei dem unbereinigten ist es eben so, oder wie man von dem unbereinigten zum bereinigten kommt, ist, indem bestimmte strukturelle Faktoren eben rausgenommen werden. Und das sind dann so Sachen wie Bildungsniveau, Wochenarbeitszeit, was haben wir noch? Unterschiede in Berufen, also dass Frauen viel häufiger jetzt in Pflege- und Sozialberufen sind und Männer,
die leider schlechter bezahlt sind.
Und Männer eben eher in IT-Berufen und so weiter. Aber da ist es halt zum Beispiel auch so, früher IT war Frauensache, war schlecht bezahlt, dann sind die Männer reingekommen, wurde es gut bezahlt. Ja, das ist leider bei, also da, wo Frauen in die Berufe reingehen, da wird es dann schlechter bezahlt. Da, wo Männer in die Berufe reingehen, wird es halt besser bezahlt.
Genau, aber beim bereinigten Gender Pay Gap werden eben Frauen und Männer verglichen in vergleichbaren Positionen. Das kann man doch so sagen, oder?
Genau, also all diese Faktoren, wo man ganz offensichtlich, da zählt auch zum Beispiel Länge der Elternzeit und so weiter mit rein, also Dinge, die man sehr offensichtlich erkennen kann und die man erforscht hat, also allein in Google Scholar gibt es irgendwie 2 Millionen Studien zum Gender Pay Gap, die werden da rausgerechnet. So, und dann bleibt in Deutschland immer noch die 7% übrig. Und das ist jetzt ein Anteil, der noch nicht erklärt werden kann. Und das bedeutet auch erstmal,
dass der einfach unfair ist.
Ja, der ist auch unfair und wenn man das jetzt sehr überspitzt und böse darstellen will oder vielleicht auch realistisch, ich weiß es nicht, dann ist das der Anteil von der direkten Diskriminierung des Unternehmens gegenüber Frauen. Also das ist der Sexismus, der nicht auf struktureller Ebene liegt, sondern der quasi direkt im Unternehmen verankert ist.
Ja, so. Jetzt haben wir diesen nervigen Wert, ärgern uns darüber. Ich möchte aber gerne auch nochmal erwähnen, wo es denn besser aussieht. Ja, weil die Studie sagt ja auch, dass es tatsächlich Länder gibt, die schaffen das. Die ziehen den Durchschnitt nach unten, beziehungsweise, ja doch, nach unten. So ist richtig. Und da ist es tatsächlich so, dass die Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen am besten, beziehungsweise, ja, am besten erreicht wird in Luxemburg. Und in Rumänien und Italien, wobei man bei Rumänien dazu sagen muss, dass es da eher ein ist, beide verdienen schlecht, weil das ist wohl auch das europäische Land mit den geringsten Durchschnittseinkommen. Ja, die haben dort einfach am wenigsten Geld zur Verfügung, aber Luxemburg, Rumänien und Italien sind die Länder, wo es am wenigsten Unterschied macht, ob du in dem Job bist als Mann oder als Frau, du kriegst dieselbe Kohle fast.
Naja, und sag's einfach mal dazu, also Luxemburg-Prozent ist 1% Unterschied.
Rumänien, das kann tatsächlich einfach ein Zufall sein.
Rumänien sind 2% Unterschied und Italien sind 4% Unterschied.
Ja, das heißt, wer kein Gender Pay Gap will, muss auswandern.
Ja, schlecht für den hiesigen Standort. Okay, dann wären wir auch hiermit durch, oder?
Ja, also das ist auch verlinkt. Ihr könnt da nochmal genauer reingucken. Und wir hoffen wirklich, jetzt im März ist ja dann auch wieder der Equal Pay Day und der Internationale Frauentag. Und wir hoffen, es bleibt einfach nicht dabei, dass es immer diese Tage gibt, da darauf aufmerksam gemacht wird und sich da nichts ändert, sondern dass sich in den nächsten Jahren wirklich endlich mal was daran ändert. Und ja, es nicht bis noch weitere mehrere Generationen dauert, dass wir die Lohngleichheit erreichen, sondern dass das hoffentlich sehr, sehr schnell und bald erreicht wird.
Ja. Dann kommen wir zu unserem letzten News, die wir noch hatten. Und zwar ist es in den USA, ist es, glaube ich, das Highlight des Jahres. Wahrscheinlich steht es über Thanksgiving und Christmas. Es ist die Super Bowl Party und da die Halftime Show.
Ja, die wurde diesmal von Rihanna gemacht. Das habt ihr bestimmt mitgekriegt. Ich glaube, sie war die erste schwarze Künstlerin, die nicht ihren Slot teilen musste. Da gab es ja vor ein paar Jahren noch den Aufschrei quasi, als Shakira und Jennifer Lopez als Hispanic-Frauen trotzdem so das zusammen machen mussten, obwohl sie beide so eine krasse Karriere hatten und sich dann diese 13 Minuten Halftime-Show teilen mussten, was sie gemacht haben und eine mega Show damals auch gemacht haben. Aber Rihanna ist jetzt quasi die erste, die es ganz alleine machen durfte. Sie hatte keinen Gaststar mit dabei. Den einzigen Gaststar, den sie hatte, war in ihrem Bauch. Denn sie ist schwanger und hat das tatsächlich auch nicht vorher irgendwie angekündigt oder so, sondern erst danach bestätigt, nachdem sie diesen Auftritt hatte. Und ja, also mich interessiert Super Bowl eigentlich überhaupt nicht, aber den Auftritt habe ich mir dann auch nochmal angeguckt im Nachgang und ich finde es einfach mega, dass sie gesagt hat, ich mach das, ich lasse mich da nicht von irgendwie abhalten, dass ich schwanger bin, dass die Leute sagen werden, krass, die macht das einfach alles alleine oder so, sondern dass sie es einfach macht.
Genau, und was waren die Kommentare? Oh meine Güte, die bewegt sich aber nicht so sehr. Das war schon mal explosiver bei ihr. Das hätte schon sportlicher sein können.
Naja, oder sie ist ja doch gerade erst Mutter geworden und jetzt ist sie schon wieder schwanger. Das habe ich auch gelesen, wo ich mir so denke, ey, das geht keine Sau was an. Wie schnell sie das zweite Kind bekommt oder ob sie überhaupt ein zweites Kind bekommt, kann man sich nicht einfach für sie freuen? Weil offensichtlich freut sie sich ja, dass sie nochmal Mama wird.
Ja. So, was aber eigentlich vielleicht sogar noch phänomenaler ist als der Auftritt von Rihanna, ist tatsächlich ihre Dolmetscherin für Taube in dem US-amerikanischen Fernsehen gewesen, nämlich Justina Miles. Die 20-Jährige hat den Auftritt in Gebärdensprache übersetzt und damit war sie auch die erste schwarze Frau, die dieser Rolle übernommen hat. Ist das nicht phänomenal? Und ich habe mir ihren Auftritt tatsächlich angeschaut, wie sie das gemacht hat und übersetzt hat. Phänomenal. Phänomenal.
Verlinken wir auch, gell? Ja, also ich finde das total cool, so viel Frauenpower beim Super Bowl und irgendwie ist das Spiel an sich auch total in Vergessenheit geraten. Ich weiß nicht mal, wer gewonnen hat.
Ich weiß noch nicht mal, wer gespielt hat.
Ja, aber also ich finde es einfach genial, dass zwei Frauen hier so im Fokus stehen. Auch tatsächlich die positive Presse insgesamt überwiegt, würde ich sagen. Also natürlich gab es so ein paar dumpfe Kommentare, gell? Aber ich glaube, für Frauen war das tatsächlich ein richtig empowernder Abend.
Ja, glaube ich auch. Also mich hat's total gefreut. Und ich war sehr dankbar dafür, dass mein TikTok und so weiter dann tatsächlich damit geflutet wurde. Und ja, mich hat das alles sehr, sehr berührt. Fand ich schön. So, jetzt sind wir am Ende unserer ersten News-Folge hier angekommen.
Quasi mit einem schönen Ende.
So, wir gucken natürlich weiter, auch im nächsten Monat. Wenn ihr Nachrichten habt, Artikel seht, Studien entdeckt, die jetzt neu publiziert wurden, politische Ereignisse, die mit dem Thema Finanzen in der Beziehung, Gleichberechtigung und Co. zu tun haben, dann schickt sie uns doch gerne zu, entweder bei Instagram oder an info@beziehungs-investoren.de. Wir schauen uns das an und nehmen es dann gegebenenfalls hier mit in den Podcast auf und ja, besprechen das Ganze mal, sodass auch andere Menschen davon mitbekommen.
Ja, wir hoffen, euch hat dieses neue Format Spaß gemacht und nächste Woche geht's hier weiter im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Macht's gut und habt eine gute Zeit bis dahin.